Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute geht es um das Thema nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter Junge BürgermeisterInnen verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, das alles auch für das Netzwerk Junge Bürgermeister, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Nun zum heutigen Thema. Nachhaltige Städte und Gemeinden und kommunale Entwicklungspolitik. Dazu habe ich heute zwei Gesprächspartner. Gisela Stang, von 2001 bis 2019 Bürgermeisterin in Hofheim in Hessen. 2001 war sie 31 Jahre alt und damals die jüngste Bürgermeisterin in Hessen. Ich glaube, mit 31 Jahren wäre sie es heute auch wieder. Es gibt, glaube ich, keine Jüngere. Und Herr Dr. Stefan Wilhelmi, Bereichsleiter der Servicestelle Kommunen in der einen Welt, der SKEW von Engagement Global. Hallo Frau Stang, hallo Herr Wilhelmi.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Die Agenda 2030, wollen wir gleich mit dem Thema anfangen, mit ihren 70 Nachhaltigkeitszielen, zeigt ja, dass die globalen Herausforderungen eigentlich nur gemeinsam gelöst werden können. Und dabei kommt auch den Kommunen weltweit eine zentrale Bedeutung zu. Warum sind denn die Kommunen in der Umsetzung der Agenda 2030 so wichtig, Herr Wilhelmi?
Weil die Agenda 2030 im Grundsatz sich vorgenommen hat oder eine Vereinbarung darüber ist, nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Und nachhaltige Entwicklung muss sich zwangsläufig auf der kommunalen Ebene auch vollziehen. Nicht nur, aber eben auch. Und wenn man sich das dann nochmal ein bisschen anschaut, also man kann es auch statistisch hinterlegen, die 17 Ziele sind ja nochmal runtergebrochen über 169 Unterziele. Und über 60%, zwei Drittel, je nachdem, wie man zählen mag, gehen nur durch Umsetzung in Kommunen. Und von daher sind Kommunen da ganz, ganz essentiell. Man darf sie aber eben auch nicht alleine lassen.
Frau Stang, aus der Praxis, was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, weil ich glaube, wir haben mit Herausforderungen umzugehen oder zu kämpfen, da reicht es nicht, dass man irgendwo einen Beschluss fasst und die Welt verändert sich, sondern wir brauchen einfach die Menschen dazu. Und es gibt keine staatliche Ebene, die so dicht an den Menschen ist, wie die Städte und Gemeinden und die Landkreise. Und deshalb ist all das, was wir in den Kommunen machen, ganz wichtig, einfach auch in der Umsetzung, weil Leute auch hier einfach erfahren, ob ihr Staat funktioniert oder nicht. Und wenn ich mir die Nachhaltigkeitsziele anschaue, dann sind die für mich eigentlich die Blaupause für starke Kommunen. Ich glaube, all das, was wir, die wir in der Kommunalpolitik unterwegs sind, uns einfach vorstellen, wie man wirklich auch ein gutes Leben vor Ort organisieren kann, findet sich wieder in den Nachhaltigkeitszielen. Mhm. Und deshalb finde ich, das ist eine Blaupause für uns und hilft uns einfach auch so ein Stück weit eine andere, neue Perspektive auf unsere Arbeit zu nehmen, weil all das, was wir hier tun vor Ort, hat eine globale Dimension. Genauso wie es umgekehrt eine globale Dimension hat, was wir lokal erleben. Und ich glaube, da erlebt man erstmalig, dass Kommunen ein echt großer Player sind in der Gesellschaft.
Hm. Jetzt vielleicht mal einen Blick zurück 2001, als Sie als junge Bürgermeisterin ins Amt gekommen sind. Da gab es die SDGs ja noch überhaupt gar nicht. Da ging es dann um die lokale Agenda 21, die irgendwie ein paar Jahre vorher bei der Konferenz in Rio irgendwie verabschiedet wurden, und es ging um die Millennium Goals und so weiter. Hat Hofheim denn da schon auch was gemacht in die Richtung, oder wie war denn der Start von Hofheim oder auch von Ihnen selber in das Thema nachhaltige Entwicklung?
Ja, witzig ist es in der Tat, dass ich eigentlich in die Hofheimer Kommunalpolitik über die lokale Agenda gekommen bin, weil es gab eine Gruppe, die sich zum Thema Wald getroffen hat, und es war eine total spannende Diskussion. darüber, was der Wald für uns bedeutet, also nicht nur ökologisch bedeutet, sondern was bedeutet die Nutzung, die verschiedenen Nutzungen einzubringen, was bedeutet der eigentlich auch wirtschaftlich. Ich habe so viel gelernt und das war eigentlich mein Einstieg in die Kommunalpolitik. Das war wirklich sehr spannend gewesen. Und es gibt heute noch eine lokale Agenda in Hofheim, die sehr aktiv ist und auch den Nachhaltigkeitsindex aufstellt. Das heißt, immer zu schauen, wo steht denn Hofheim eigentlich im regionalen und globalen Austausch. Mhm.
Also vielleicht da mal kurz noch einzuhaken auch. Ist das denn auch dann deswegen vielleicht ein Thema, was man als junger Kommunalpolitiker, junge Kommunalpolitikerin vielleicht besonders attraktiv ist? Also jetzt Fridays for Future ist ja auch mit Klima und halt wirklich sozusagen die junge Bewegung. Setzt man sich da anders ein für Nachhaltigkeitsthemen oder für solche Klimathemen, wie wenn man sozusagen schon länger irgendwie im Amt und von den Mühen des Alltags und den Hürden sozusagen bedrückt ist? Ist das dann halt auch ja, dieser Idealismus, der da einen sozusagen mit reinbringt?
Ich weigere mich einmal anzunehmen, dass man jung sein muss, um neugierig zu sein. Also ich habe auch viele, sagen wir mal so, ältere Kolleginnen und Kollegen getroffen, die aber sehr offen und sehr engagiert dabei sind. Ich glaube, das, was man mitbringen sollte, ist Neugierde und einfach auch den Lust, mal was anderes anderes zu machen und neue Perspektiven in die eigene Arbeit zu bringen. Und das kann man in jungen wie in älteren Jahren auch machen. Aber Grundvoraussetzung ist, man muss irgendwie frisch im Kopf sein.
Sehen denn Ihre Erfahrungen da aus, Herr Wilhelmi? Sie haben ja sozusagen mit mehreren Kommunen Kontakt. Was macht denn sozusagen den typischen Kommunalpolitiker aus, der sich in den Nachhaltigkeitsthemen bei den SDGs engagiert? Wie sieht der denn aus oder die?
Ja, ich würde das unterstreichen, was Frau Stein gesagt hat. Es ist keine Frage des Alters. Das ist, und was man auch, glaube ich, durchaus sagen kann, das ist auch keine Farbe der Partei oder andersrum keine der Parteifarbe. Das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, es hat auch, weil Sie sagten, hat man nur in jungen Jahren diesen Idealismus. Also ich glaube, einerseits, klar, haben alle, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, viel Idealismus, aber gerade diejenigen, die sich auch für Nachhaltigkeit einsetzen, sind ja keine Idealisten, sondern das sind eigentlich sehr vernunftgeleitete Menschen, die sich einfach Gedanken darüber machen, wie man derzeit leben kann, unter welchen Rahmenbedingungen und es so in die Zukunft fortschreiben kann, dass das auch dauerhaft trägt. Also von daher hat das nicht für mich nicht nur was mit Idealismus zu tun, klar, es braucht viel Feuer, Eifer und Engagement und Herzblut, aber es geht sehr viel stärker auch darum, sich mal ein bisschen zurückzunehmen und dann erkennt man eigentlich sehr, sehr schnell, dass man sehr vieles auch ändern muss in der Gesellschaft, auch in der Politik und im Wirtschaften. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also von daher, wir haben knapp 1000 Kommunen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben es noch nie versucht, daraus ein statistisches Raster abzuleiten. Aus meiner Erfahrung hat das nichts mit Geschlecht oder Alter oder sonst was zu tun, sondern es braucht einfach diesen Weitblick, den Kommunalpolitiker ja auf jeden Fall auch mitbringen müssen. Sonst würden sie sich auch nicht engagieren, über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Und das Gefühl zu haben, das Richtige zu tun und für das man auch wirklich gut stehen kann und seinen Enkeln auch gut erklären können, warum habe ich so und so entschieden und nicht anders, als ich Verantwortung hatte. Das ist ja auch so eine Perspektive aus der Zukunft hinaus, mal zu gucken, was habe ich eigentlich getan, um die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Das ist ja das, denke ich, was Kommunalpolitik auch antreibt.
Gut, da hat man natürlich die Verbindung von Verantwortung und Nachhaltigkeit, dass das ja auch ein Stück weit zusammengehört. Wenn man jetzt aber heute schaut, was haben wir? Wir haben Pandemien, wir haben Klimawandel, wir haben Artensterben. Das sind ja auch alles große Herausforderungen, nicht nur für die Menschheit, sondern auch für jede einzelne Kommune. Sie haben mal einen Beitrag geschrieben, den ich jetzt gelesen habe, die Städte müssen resilienter werden. Was meinen Sie denn da, Herr Wilhelmi?
Na, Resilienz meint in dem Sinne natürlich vor allem, also vereinfacht gesprochen, Widerstandsfähigkeit, also so ein bisschen auch als Gegenpart zur Verwundbarkeit, kommt ja auch durchaus aus der Psychologie für Einzelpersonen, aber es geht bei den Städten ja darum, wie gut sie in der Lage sind, externe Störungen, Schocks, wie wir sie ja gerade auch mit der Pandemie erleben, zu verkraften, wegzustecken und sich vor allem auch wieder darauf einzustellen. Also das Verhalten auch so möglichst schnell zu ändern, um sich an neue Situationen anzupassen. Und das hat für die kommunale Ebene, und da sind wir eben genau wieder bei diesem Thema, warum sind Kommunen so wichtig für die SDGs? Aus meiner Sicht ganz viele Dimensionen. Das hat eine ökologische Dimension. Wir reden über Resilienz sehr stark im Kontext über Klimawandel, Klimaanpassung. Es hat auch eine ökonomische Dimension, wie wir jetzt gerade bei der, die Schocks können ja, oder die Störungen von außen können ja sehr unterschiedlich sein. Wie wir es jetzt bei der Pandemie erleben, hat es auch eine ökonomische Dimension. Wenn ich sehr monostrukturiert bin in meiner Wirtschaft vor Ort, bin ich natürlich auch sehr anfällig. Das kann eine Weile ganz gut gehen, wenn ich ein prosperierendes Mittelstandsunternehmen habe oder ein Großunternehmen, was sehr stark am Weltmarkt profitiert. Man ist aber eben auch sehr abhängig, und dann hat es sehr viel mit sozialen Aspekten zu tun. Also auch das ist ja etwas, was wir jetzt, glaube ich, in der Pandemie sehr stark erleben. Zum Glück auch wieder stärker wahrnehmen, das Thema sozialer Zusammenhalt. Wie unterstützen sich Nachbarschaften? Wie geht man miteinander um in einem Stadtviertel oder in der Stadt insgesamt? Und es hat sicherlich auch was mit finanziellen Aspekten zu tun. Also wenn ich auf Kante genäht habe, dann bin ich bei der ersten Krise natürlich komplett an der Wand. Das hängt ja nicht allein in der Verantwortung der Kommunen, aber eine ordentliche Finanzaufstellung für die Kommunen ist, glaube ich, auch unheimlich zentral, um mit diesen Schocks oder mit Störungen umgehen zu können. Ne?
Diese Resilienz ist denn, vielleicht einfach mal ganz konkret, Hofheim, ist das denn nach 18 Jahren Bürgermeisterin Stang resilienter geworden und nachhaltiger oder im Vergleich auch zu anderen Kommunen?
Also das will ich mir nicht irgendwie jetzt, will ich jetzt niemanden dann irgendwie bewerten, aber ich glaube, dass wir an vielen verschiedenen Stellen einfach angesetzt haben. Das, was Herr Dr. Wilhelmi gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Es ist nicht, Kommunalpolitik ist nicht eindimensional, sondern es ist das vernetzte Denken und die Leute zusammenzubringen. Wir haben zum Beispiel angefangen, weil wir viele kleine Projekte gemacht haben und ein Rathaus, ungefähr 300 Mitarbeiter, arbeitet jeder für sich und das ist alles wunderbar. Aber wir haben so eine Serie angefangen, was heißt Digitalisierung eigentlich für jeden Einzelnen, aber für uns auch als Organisation. Und die Frage des Klimawandels war hochspannend, weil dann natürlich alle kamen, also nicht nur unsere Forstleute, sondern es kamen zum Beispiel unsere Kulturleute, die gesagt haben, wir können unsere Sommerfeste gar nicht mehr so feiern bei der Hitze bei 35 Grad. Die Seniorenbetreuung sagen, wie erreichen wir die Leute, wenn es wieder so eine lange Phase gibt? Und wir haben einfach festgestellt, dass alle eigentlich an dem Thema arbeiten, aber unterschiedlich. Und das zusammenzubringen und zu überlegen, was ist unsere Strategie dabei? Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wir einfach Dinge gemacht haben, wo ich dann einfach sage, ja, richtig, die haben wir uns abgeschrieben. Also das starke Stecke zu haben, einfach wieder einfach Dinge auch wieder selbst zu machen. Also wir haben immer unser eigenes Wasser gefördert, haben nichts privatisiert, sondern im Gegenteil, wir haben unser Stromnetz wieder rekommunalisiert, zu sagen einfach dasselbe, was mit der Internetabdeckung ist, passiert uns nicht nochmal, wir machen es selbst, damit es einfach auch in der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung ist, wo wir mit unserer Stadt hinwollen. Und ich glaube, dass wenn man sich die SDGs anschaut, dann sieht man einfach, dass es Kommunalpolitiker mitgeschrieben haben.
Aber das ist das, was Sie meinen, Herr Wilhelmi, ne? Wenn es ein knappes System, was sozusagen auf Kante genäht ist, wenn es dann einmal schwierig wird, dann wird es gleich richtig schwierig. Und das sollte man sozusagen dann halt auch versuchen, dann halt zu vermeiden. Das ist ja dann auch das Gegenteil von Nachhaltigkeit, wenn ein System beim ersten Windstoß sozusagen dann halt umkippt.
Es hat auch vielleicht noch ganz kurz, also auch da merkt man es auch, natürlich so eine Personalplanungskomponente für Verwaltung. Ne? Wir erleben das jetzt ja auch, also dass die Gesundheitsämter händeringend aus anderen Abteilungen verstärkt werden müssen. Das ist ja durchaus auch sinnvoll, wenn man sagt, man kann ja nicht jede Krise von vornherein voraussehen, aber auch in der Personalausstattung für eine Kommune, wenn das nur unter reinen Effizienzgesichtspunkten gesehen wird, hat man natürlich auch keine Reserven für irgendwas. Also das heißt ja jetzt nicht, dass man da ganz große Amtsstuben braucht, aber man sich gut überlegen muss, ist halt immer ein Austarieren, finde ich. Und Und das andere eben auch, das, was Frau Stange auch sagte, wichtig ist eben, dass man eben auch so, auch in der Verwaltung sich da als Team versteht und dann irgendwie auch in den, sagen wir mal, Krisenzeiten auch relativ schnell Hilfe organisieren kann über Ressort- und Verwaltungsgrenzen hinweg.
Hm. Also, wobei natürlich, leider sind ja die Erkenntnisse aus solchen Krisen nicht die, dass man sagt, wir müssen Kommunen stärken, sondern eher so, es wird mehr zentralisiert und weggenommen aus den Kommunen, was natürlich auch der denkbar schlechteste Weg ist.
Aber ist das so? Weil, also ich habe jetzt im Hinterkopf irgendwie selbst der Ralf Brinkhaus, irgendwie Fraktionsvorsitzender CDU-CSU-Fraktion, hat jetzt ja irgendwie auch schon mal gefordert, wir müssen uns vielleicht nach der Krise mal hinsetzen und müssen gucken, ob wir wirklich so optimal organisiert sind. Und ich weiß nicht, ob er da nur gemeint hat, dass wir sozusagen alles zentralisieren sollten. Oder vielleicht wäre es umgekehrt, dann die Rolle der Kommunen dann laut zu rufen, können wir gern machen, aber dann bitte unter Einbeziehung der Kommunen. Na gut, das ist jetzt nicht mehr, da sind wir nicht bei Entwicklungspolitik, sondern sozusagen bei der Rolle der Kommunen hier in Deutschland. Aber ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit gibt es da ja einiges zu tun.
Ja, natürlich. Aber die Frage ist halt immer, mit welchen Instrumenten macht man dies? Also natürlich auf der kommunalen Ebene wäre es das Sinnvollste, dass man den Kommunen einfach ihre, wie es in der Verfassung auch uns zugestanden wird, die kommunale Selbstverwaltung einfach hochzuhalten und uns anständig mit Finanzmitteln auszustatten. Aber wir leben in Zeiten von Projektitis. Das heißt, ich bekomme nur, wenn ich ein Projekt so, wie es mir vorgegeben ist, durchführe. Und da ist halt die Frage, ob das wirklich den Raum lässt, in einer Bürgergesellschaft überhaupt eigene Konzepte für sich selbst zu entwickeln in der Stadt. Und das ist natürlich die Frage immer, wie wird es umgesetzt? Ich würde es begrüßen, weil an vielen Stellen sieht man ja, dass die kommunale Selbstverwaltung aus verschiedensten Gründen ist. Nicht nur die Finanzfrage, sondern wer geht in die Kommunalparlamente noch? Ist das überhaupt die Breite der Gesellschaft? Also das sind viele Themen, die man zu diskutieren hat. Ob wir einfach nach der Pandemie, nach einer solchen Krise die Zeit haben, nochmal zu schauen, wo stehen wir denn jetzt und was lernen wir daraus? Je länger die Pandemie dauert, desto weniger habe ich die Hoffnung, dass es wirklich einen guten, nachhaltigeren Restart gibt. Aber gut, wir sind ja Optimisten und deshalb hoffen wir, dass es ja besser ist.
Das ist auch ein Thema, was das Netzwerk Junge Bürgermeister natürlich ganz massiv umtreibt. Aber ich glaube, jetzt driften wir ein bisschen zu sehr ab. Vielleicht nochmal, also Stichwort zum Nachhaltigkeit hatten wir ja gerade. Zur Nachhaltigkeit gehört ja zum Beispiel auch fairer Handel. Ne? Da sind wir jetzt sozusagen wieder bei der ganzen Welt, die wir uns da gerade angucken. Also wir haben uns in unserer modernen Gesellschaft so ein bisschen daran gewöhnt, dass gerade beim Konsum wirklich manche Routinen, die wir uns da angewöhnt haben, so ziemlich das Gegenteil von schlechter, von fairen Handel sind. Ne, da geht es dann um schnell, schnell, billig, billig und standardisiert gewinnt. Und Kommunen machen da häufig keine Ausnahme. Jetzt, Frau Stank, sind Sie ja auch Vorstandsvorsitzende von Rhein-Main-Fair. Wie ich gerade erfahren habe, auch gerade frisch dafür ausgezeichnet. Was macht denn Rhein-Main-Fair konkret?
Also Rhein-Main-Fair ist ein Verein und mit vielen Kommunen und Landkreisen, auch Privatpersonen, auch Unternehmen sind unsere Mitglieder. Und wir bringen Kommunen und Zivilgesellschaft zusammen, um einfach unsere Städte nachhaltiger zu machen, ein Netzwerk zu bilden und Wissenstransfer sicherzustellen und Ideen einfach zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, damit unsere Metropolregion über 3 Bundesländer nachhaltiger und fairer wird. Und in der Tat haben wir am Montag die Auszeichnung als faire Metropolregion bekommen. Wir sind damit die 3. Region in Deutschland. Und da ist natürlich die kommunale Beschaffung, das ist natürlich ein Riesenthema, weil natürlich Kommunen eine Marktmacht an sich haben, also weil sie einfach viel einkaufen, nicht nur für den Kaffee bei irgendwelchen Sitzungen bis hin zu Dienstkleidung oder auch Pflastersteine. Also dort gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die gekauft werden können. Und wenn wir die ganzen Milliarden mal zusammennehmen, haben wir einfach auch, können wir Standards setzen, wenn wir etwas genauer hinschauen bei unseren Ausschreibungen und auch mal anders ausschreiben, als wir es vielleicht bis jetzt gemacht haben und mal auf andere Kriterien achten. Und aber die Frage ist natürlich für uns, wie kaufen wir überhaupt oder wie können wir unsere Region nachhaltiger gestalten? Und da gibt es jetzt, glaube ich, jetzt dann auch noch ganz andere Themen.
Herr Wilhelm, fairer Handel und faire Beschaffung ist ja auch eines der Handlungsfelder der SKEW. Was was machen Sie da genau, beziehungsweise auch, wie grenzt sich das auch von anderen Sachen ab, die jetzt auch in dem Bereich sind, von Fair Trade Towns oder auch beim Innenministerium gibt es ja auch dann noch eine Stelle, die sich dann mit dem Thema faire Beschaffung beschäftigt im öffentlichen Sektor. Was macht denn die SKB da?
Wir wollen uns gar nicht abgrenzen, sondern gerade an diesem Beispiel zeigt ja darin, dass wir am Montag und Dienstag gemeinsam feiern durften. Wir versuchen eben schon die verschiedenen Angebote, die es für Kommunen gibt, ein Stück weit, soweit es in unserer Macht steht, eben zusammenzudenken. Und bei Fair Trade Town merkt man das ganz schön. Da gibt es ja erstmal 5 Kriterien, die eine Kommune erfüllen kann. Das heißt, da ist eine Kommune erstmal im Wettbewerb mit sich selbst. Also das hat sie selber in der Hand, was sie da leisten kann. Wer dann einen Schritt weitergehen will, da gibt es bei uns ganz viel an Beratung. Es gibt auch das Thema, was Frau Stang angesprochen hat, zum Thema Beschaffung, haben wir online den Kompass Nachhaltigkeit, wo man sehr genau schauen kann. Also einfach mal anders beschaffen ist ja gar nicht so leicht, weil es ja sehr komplex, also das kennt jeder aus normalen Beschaffungsvorgängen. Und dieser Kompass Nachhaltigkeit hilft einem dabei zu schauen, wo gibt es überhaupt Alternativen, weil gibt es Standardformulierungen, die ich wählen kann für meine Ausschreibung etc., worauf muss ich achten. Wir bieten auch ganz viel an Beratung, wie kann man diese Beschaffungsprozesse verbessern, bis hin zu einer Rechts- oder vermitteln Rechtsberatung, wenn man einsteigen will, um erstmal so einen Beschaffungsprozess mit fairen Kriterien durchzuführen. Und das setzt eben sehr gut auf dem Thema Fairtrade Towns. Das ist ein super Einstieg, da machen sie unheimlich viele mit, über 700, jetzt fast 800, glaube ich. Das hat ja einen unheimlichen Boom erlebt. Und was eben auch sehr schön ist, was wir eben ja dann, wo wir auch dann gut ansetzen können, ist, dass es ja nicht nur Fairtrade Towns gibt, sondern es gibt dann noch faire Kita, es gibt Fairtrade School und University und was man sich alles vorstellen kann. Also viele Akteure, die man versucht, über diesen Weg zusammenzubringen. Und das passiert ja gerade auch bei Rhein-Main-Fair sehr gut, genau. Und das andere, wie gesagt, und dann gibt es halt eben, je nachdem, ob man da noch eher am Anfang ist oder spezialisierte Beratung braucht, unterschiedliche Angebote von uns in der Beratung oder von der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung des Bundesinnenministeriums. Das ergänzt sich, aber da sind wir auch im guten Austausch. Wir haben 10.000 Kommunen bundesweit, da muss man eher gucken, wie kann man da gut zusammenwirken, um die alle gut zu erreichen und bedienen zu können.
Ja, also was ich jetzt gesehen habe, also es gibt ja da wirklich auch einen Bedarf, gerade im Netzwerk Junge Bürgermeister hatten wir auch im Vorgespräch, da ist auch ein großes Interesse. Also wir hatten da einen Bürgermeister-Chat und da wurde da auch wirklich ganz lebhaft drüber diskutiert. Die einen, die sagen, mache ich schon alles, und die anderen, die fragten, kann ich das als kleine Kommune überhaupt? Und also da gibt es auf jeden Fall ein Rieseninteresse auf der kommunalen Ebene. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass es natürlich da auch viele Akteure kommt. Und ich glaube, da kommen sie sicher auch nicht in die Quere. Aber gibt es denn noch andere Bereiche, die die SKB dann abdeckt? Oder, ja klar, gibt es noch andere Bereiche. Welche gibt es denn sozusagen noch?
Also, ja, vereinfacht, um zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, alles, was Kommunen umtreibt zur Unterstützung der SDGs oder zur Umsetzung der SDGs. Also ein ganz großes Thema bei uns, was über seit 2013 im Grunde schon vor der Verabschiedung der SDGs an Fahrt aufgenommen hat, ist das Thema global nachhaltige Kommune. Also wie kann ich die einzelnen Themenfelder in der Kommune strategisch so zusammenbinden und wie gehe ich mit einem strategischen Ansatz an die Umsetzung der an die 17 Ziele und an die Agenda der 2030 heran? Also Nachhaltigkeit als kommunale Strategie, als Zukunftsstrategie. Auch da gibt es ein sehr breites Beratungsangebot. Dann sind wir von Beginn auch immer sehr intensiv damit beschäftigt gewesen oder haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie kann man das große Know-how, das zum Beispiel migrantische Akteure, die es ja in großer Zahl in jeder Kommune auch gibt und die einen großen Teil unserer Zivilgesellschaft und unserer Bürgergesellschaft ausmachen, wie kann man die gezielter noch ansprechen? Wir sind gerade dabei, und gezielter ansprechen im Sinne davon, wie können sie ihr Know-how und ihre Kompetenzen in die kommunale Entwicklungspolitik mit einbringen? Und wir sind gerade dabei, das Themenfeld weiterzuentwickeln in Richtung gesellschaftlichen Zusammenhalt, also ein bisschen breiter zu gucken über migrantische Akteure hinaus und das auch international anschlussfähig zu machen, weil es ein Thema ist, was ja alle Kommunen weltweit umtreibt. Bis zuletzt zum Thema USA, wo wir das ja gerade sehr stark sehen. Also das ist eines der ganz großen Themen. Und dann unmittelbar anknüpft an das SDG 17, Partnerschaften. Das ist auch von Beginn der Servicestelle seit 2001 ein großes Thema. Da habe ich auch Frau Stang drüber kennengelernt, in der Beratung damals vor vielen Jahren. Also kommunale Partnerschaften ist etwas, was eben auch Entwicklungspolitik lebendig macht und erfahrbar macht für die Bürgerinnen und Bürger im direkten Austausch, sowohl der verschiedenen Akteure, der Bürgerinnen vor Ort, aber auch der kommunalen Fachleute in der Verwaltung. Also ein kommunaler Know-how-Transfer ist ein wichtiges Thema. Und da bieten wir unterschiedlichste Formate an, einerseits thematisch orientiert, wie die kommunalen Klimapartnerschaften, was für übrigens sehr viele ein guter Einstieg ist. Also etwa die Hälfte der Klimapartnerschaften sind Kommunen, die hatten vorher keine Partnerschaftsbeziehungen, jedenfalls nicht in sogenannte Entwicklungsländer. Aber auch regionale Formate, etwa zur Ukraine.
Die SKW gehört ja sozusagen zum Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Früher hat man es Entwicklungshilfe genannt, jetzt natürlich treffender Entwicklungszusammenarbeit. Was allein am Wort klar wird, früher hat man eher gedacht, wir hier oben können dann also denen da unten helfen. Aber Sie haben eben ja schon gesagt, also es ist auch ein Know-how-Transfer, es ist also Entwicklungszusammenarbeit ist keine Einbahnstraße. Was können denn die deutschen Kommunen oder von ihren Partnern aus dem globalen Süden lernen? Frau Stamm.
Ich bin immer ein großer Fan des Austausches mit anderen Kommunen. Und selbst wenn man in europäische Städtepartnerschaften geht, dann erfährt man einfach, dass es ein Grundverständnis über wie Kommunen funktionieren. Und ich glaube einfach, dass Kommunen am besten wissen, wie Kommunen funktionieren. Und das kann man gut transformieren. Und für mich ist Politik dann immer am Greifen und am nachhaltigsten, wenn sie erlebbar sind. Und gerade wenn man jetzt, also in der Tat, bin da in Burkina Faso unterwegs, in einer kleineren Stadt und wenn der Bürgermeister dann mal über die Auswirkungen des Klimawandels sehr konkret berichtet, da kann ich, glaube ich, 10 Reden halten und viele Betroffenheitssituationen herstellen. Aber ich glaube, diesen sehr direkten und sehr authentischen Austausch, der kann durch nichts ersetzt werden. Und der hilft einfach auch, es konkreter zu machen und Menschen einfach mitzunehmen. Zu sagen, zu das, was wir tun, hat dort unmittelbare Auswirkungen. Oder wenn er erzählt, dass sie eine tolle Baumwolle haben, aber sie einfach gegen die hochsubventionierte und mit Zöllen aufgelegten Schutzzöllen überhaupt keine Chance haben, überhaupt zu reüssieren, dann merkt man einfach, okay, also diese Handelssituation hat was mit uns zu tun. Und es ist wirklich einfach dieser Austausch über, weil wir einfach einen sehr ungleichen Betroffenheit vom Klimawandel einfach haben, ist es so. Wir hatten aber gestern die Situation einfach auch oder bei unserem Seminar gehabt, dass deutsche Bürgermeister nach Ruanda gefahren sind und die haben ihnen erstmal was von den Nachhaltigkeitszielen erzählt, die in Deutschland leider noch nicht bei den Bürgermeistern angekommen waren. Es gibt manchmal auch Lösungen, die werden eher im globalen Süden gelenkt, die nicht die Ressourcen haben, die finanziellen oder personellen Ressourcen, die aber, also Low-Tech, die einfach gut zu übertragen sind. Und das macht dann, glaube ich, einfach wirklich Spaß, da genauer hinzuschauen und zu lernen.
Gab es denn da konkrete Beispiele jetzt aus Hofheim, wo so eine Zusammenarbeit wirklich, also wo das Know-how, also nicht nur das Verständnis, sondern halt auch sozusagen das Know-how sozusagen auf gegenseitiger Ebene sozusagen gewachsen ist. Oder mal konkret, wenn jetzt ein Stadtwerk zum Beispiel bei irgendeiner Klimapartnerschaft im globalen Süden irgendwo ein Blockheizkraftwerk irgendwie mit errichtet, wo ist sozusagen der Know-how-Gewinn sozusagen dann hier in Deutschland?
Ich kann jetzt leider aus Hofheim jetzt kein Beispiel, aber ich will gerne mal, was wir eben angesprochen hatten, eine Klimapartnerschaft, dass die extremen Wettersituationen hier wie dort, auch in Burkina Faso, zu Katastrophen führen. Also bei uns ist es ja auch so gestern der Waldwirtschaftsplan, also Waldzustandsbericht. Dass man dort in Burkina genauso anfängt, Bäume zu pflanzen, wie bei uns wieder aufzuforsten. Dass man aber schon auch gemeinsam überlegt, wie man Menschen mitnimmt. Und das ist genauso dort schwierig wie bei uns. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dann auch gemeinsam vorzugehen.
Ja, ist auch unsere Erfahrung. Und wie gesagt, wir erleben sowohl jetzt bei Corona, dass wir ja jetzt nicht so super weltmeisterlich aufgestellt sind, sondern natürlich auch so in vielen Ländern was lernen können. Das hat aber auch ganz handfeste Dinge wie etwa das Thema Digitalisierung. Also Ruanda war ja schon genannt worden. Da ist mit dem Handy sehr viel mehr an Verwaltungstätigkeiten und allgemeinen ökonomischen Tätigkeit möglich als bei uns. Also da sind viele Partnerländer, was man vielleicht insgesamt nicht unbedingt immer vermuten würde, oft auch weiter auch in den Technik. Also ich meine damit jetzt nicht nur Hightech, sondern auch soziale Techniken wie etwa Bürgerbeteiligung ist in vielen Ländern fest vorgegeben, dass die Kommunen ihre Bürger an bestimmten Entscheidungsprozessen beteiligen müssen, etwa in der Ukraine oder Tunesien. Auch da gibt es unheimlich viel Austausch und da geht es oft, ich denke, das ist auch sehr deutlich geworden bei dem, was Frau Stang sagte, gar nicht darum, wer davon, also ob das in die eine oder in die andere Richtung gehen muss, sondern das ist eher das Wechselseitige, voneinander zu lernen, auch zum Thema sozialer Zusammenhalt oder wie vermittle ich, wie gehe ich mit so einer Stresssituation wie jetzt gerade um. Ich glaube, dass wir da durchaus sehr viel auch und die deutschen Kommunen sehr viel lernen können.
Ja, man kann aber vielleicht auch nochmal, also ich finde es auch mal wichtig, dass man auch manchmal sich die Standards also vergegenwärtigt. Also wir denken ja immer, das, was wir hier erleben, also den Wohlstand, den wir haben, so wie wir leben, das ist der Standard, der weltweit das Thema ist. Ich kann mich gut daran erinnern, dass dann in einem Gespräch in Hofheim dann unser der Stadtwerke Geschäftsführer dann natürlich stolz über das Wasser- und das Abwassersystem in Hofheim berichtet hat. Und der Bürgermeister Antingen Dogo sagt dann, ja, wir haben Brunnen. Ja, und wie Wasserleitung? Wir haben keine Wasserleitung. Also, und dann gibt es ja erstmal so einen Sturz und sagen, geht das überhaupt? Natürlich geht es. Es muss ja auch gehen. Wobei natürlich die Frage ist, wie viel Energie wird dann reingesetzt in genau solchen Situationen? Aber ich finde, also das sind einfach schon nochmal, dass wir einfach mal ein bisschen bescheidener werden im Auftreten, dass wir nicht immer sagen, unser Standard ist der Standard aller Dinge, sondern erstmal zu sehen, wie die Lebenssituation wirklich konkret von Menschen in anderen Ländern sind. Und dann mal zu überlegen, wie ist unser Reichtum eigentlich oder unser Wohlstand eigentlich begründet? Ja, auf welche? Meistens ist es ja dann doch auf schwierigen Situationen im globalen Süden.
Gut, aber es geht natürlich dann auch umgekehrt, weil ne, wenn dann irgendwelche deutschen Urlauber in Uganda nicht in der Lage sind, ihre Brötchen zu kaufen, weil man die dann nur mit dem Handy bezahlen kann, dann ist das natürlich halt auch was. Dass es eben sozusagen so sich so ein bisschen austariert. Jetzt gerade angesprochen, haben wir jetzt schon beide die Menschen mitnehmen und Bürgerbeteiligung, die Themen. Jetzt ist ja ein wichtiger Punkt für den Erfolg von Entwicklungspolitik, dass möglichst viele daran mitmachen, dass es eben nicht nur ein Projekt der Bürgermeister miteinander oder der Stadträte oder der Verwaltung, sondern dass das halt sehr breit aufgestellt ist. Jetzt kommen natürlich auch diese ganzen Eine-Welt-Ideen, sage ich jetzt mal, auch viel aus den Kirchen oder aus Bürgerinitiativen. Das heißt, die Zivilgesellschaft, zumindest hier in Deutschland, ist da ja schon auch sehr präsent. Ist das denn schwierig, da alle Teilnehmer am Tisch zu behalten? Oder ist das eher was, dass die sich bewusst sind, dass sie an einem Ziel arbeiten? Oder sind das wirklich auseinanderstreitende Interessen, die man da irgendwie bündeln muss? Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, Frau Stang?
Natürlich ist es nicht immer einfach. Also das ist, glaube ich, das zu sagen, das ist immer ein piece of cake, das würde ich jetzt sagen, ist es nicht. Also es ist schon auch, für einige ist es ist ein Zusammenkommen von Zivilgesellschaft und Staat. Also man erlebt in vielen Gruppen einfach so die Grundskepsis gegen alles staatlichen Handelns. Also das erlebt man immer wieder. Und dann gibt es natürlich schon auch, die sagen, ihr macht sowieso nichts oder ihr macht nicht genug. Und ich glaube, da kommt es aber auch drauf an, das, was ja, glaube ich, alle guten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ausmacht, zu überlegen, also wie kann ich moderieren, wie kann ich wie kann ich Räume schaffen, wie kann ich eine Situation einfach herstellen, indem wir zu einem Austausch einfach kommen, um überhaupt voneinander zu lernen und den anderen überhaupt wahrzunehmen und nicht gleich zu diskreditieren und in die Ecke zu stellen. Aber ich glaube, es gibt da keinen Weg, der daran vorbeiführt. Man muss, glaube ich, und das ist ja die Chance, die Herausforderung auch in der Kommune, dass wir die Zugänge haben zu allen gesellschaftlichen Gruppen. Das heißt, wir können auch, da fragt keiner nach, wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin alle einlädt an einen Tisch und sie zusammenzuholen und dann genau einen solchen Prozess, einen Diskurs zu starten. Aber der ist auch sehr spannend. Also,
aber das ist ja die besondere Rolle. Ich glaube, die Kommunen sind die einzigen Player sozusagen in dem Spiel, die auch die Rolle haben, alle an einen Tisch holen zu können. Das ist, glaube ich, was da nicht zu unterschätzen ist. Gibt es denn da auch Unterstützungsmaßnahmen von der SKW, Herr Wilhelmi, in dem Bereich? Oder muss das jede Kommune selber irgendwie versuchen zu organisieren? Ja,
also wir machen generell natürlich auch immer Erfahrungsaustausch. So, das ist ein Hauptelement unserer Arbeit, zu sagen, dass die Kommunalvertreter wechselseitig voneinander lernen. Aber es ist auch sehr unterschiedlich, das muss man auch sehen. Es gibt natürlich bestimmte Programme, wenn es um kommunalen Verwaltungsfachaustausch geht, da brauche ich natürlich auch keine Bürgerschaft, sondern da geht es möglicherweise um, weiß nicht, sowas Banales wie Aktenablage in der Kommunalverwaltung oder Digitalisierungsvorhaben. Das ist ja für uns auch ein wichtiger Teil des Fachaustauschs. Aber vieles und im Grunde der Kern geht natürlich darum, dass man die Bürger mitnimmt. Und da gibt es A, Beratung und B, ist das zum Teil unmittelbar in den Projekten ja auch so vorgesehen. Also Frau Stang hatte die Klimapartnerschaften angesprochen. Da ist immer auch mit verankert, dass da nicht nur Kommunalverwaltungsleute, nur in Anführungszeichen, in den Austausch treten, sondern auch immer aus den deutschen Kommunen, aus den Südkommunen, zivilgesellschaftliche Vertreter mit dabei sind, weil es eben genau darauf ankommt, das dann wieder in der eigenen Kommune in die Breite zu tragen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und das andere, also wir merken es, Sie hatten ja eben gesagt, wir gehören dem BMZ, ist formal nicht ganz so, wir gehören der Bundesrepublik Deutschland, werden aber sehr stark vom BMZ, also das heißt ja im Grunde allen, werden aber ganz, ganz überwiegend vom BMZ finanziert und das auch mit wachsender Unterstützung und da sind wir auch sehr froh und dankbar. Was mir aber wichtig ist an der Stelle, wir sind eben eine Gemeinschaftsgründung. Wir sind vor gut 20 oder knapp 20 Jahren 2001 gegründet worden von dem Bund, BMZ federführend, den Bundesländern, den kommunalen Spitzenverbänden, den Kommunen und der Zivilgesellschaft. Und gerade die sind auch bis heute alle vier Stakeholder bei uns in den Gremien vertreten. Und ich glaube, das macht das eben auch aus, dieses gemeinsam das Programm weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben eben auch die Vertreter der Zivilgesellschaft im Beirat, die uns und auch in der Programmkommission, die uns eben auch immer wichtige Hinweise geben, dann, wenn ihr das Ziel erreichen wollt, dann müsst ihr bei den Maßnahmen auf das und das achten, damit ihr eben auch die Leute vor Ort mitnimmt. Also da gibt es auch einen sehr, sehr engen Austausch und ich glaube, das ist auch wichtig. Und bei den Angeboten, die wir machen, immer auch schon mitzudenken, dass es vor Ort eben darauf ankommt, dass die Kommunalverwaltung, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eben alle mitnehmen müssen. Und das, denke ich, gelingt auch sehr gut.
Okay. Jetzt vielleicht, weil die Zeit jetzt schon doch sehr schnell fortgeschritten ist, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Jetzt ist kommunale Entwicklungspolitik ist ja eigentlich eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Jetzt ist die finanzielle Situation bei vielen Kommunen schon vor Corona nicht die beste gewesen. Das war dann immer das Herdplattenbeispiel. Im Durchschnitt ging es noch, aber es war halt bei manchen ganz schwierig und die anderen hatten dann halt irgendwie überlegt, ob sie denn Springbrunnen im Kreisel, der irgendwie den Geysir in Monheim am Rhein, der irgendwie dann durch die Medien ging, der dann irgendwie mehrere hunderttausend Euro gekostet hat und eigentlich ja jetzt nicht so nachhaltig vielleicht war. Haben Sie denn Angst, dass jetzt bei Corona, da spitzt sich das Ganze ja dann nochmal zu, Gewerbesteuereinnahmen fallen weg, Kosten steigen, befürchten Sie, dass zukünftig dann bei den freiwilligen Ausgaben auch für die kommunale Entwicklungspolitik gespart wird? Und dass Corona dann, obwohl es eigentlich aufzeigt, dass mehr getan werden müsste, also Stefan Pusch, der Landrat des Kreises Heinsbergs, hat gesagt, die beste Prävention für neue Katastrophen ist, nachhaltiger zu leben. Aber können wir uns die Prävention denn leisten oder können Kommunen die sich leisten?
Sie muss sich das leisten. Ich meine, das ist ja die Frage. Und ich, also das wird so passieren. Also in Hessen habe ich mehrere Konsolidierungsrunden und die Vorgaben auch der Landesregierung bekommen, in denen selbst Pflichtaufgaben zum Teil freiwillig gestellt worden sind und sagt dann, ein bisschen können wir noch ein bisschen drehen oder so. Das ist extrem schwierig. Und Und es wird jetzt darauf ankommen, zu sagen, lieber Bund, liebes Land, inwieweit sind eure Sonntagsreden denn eigentlich übertragbar? Wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt einfach auch der Welt erklärt habt, dass wir an den Nachhaltigkeitszielen arbeiten mit vielen Gremien und Reporting etc., aber es nicht zur Pflichtaufgabe für Kommunen macht, dann weiß man, was man davon zu halten hat. Ja? Also ich meine, das wird all das, was die SKW oder Engagement Global uns einfach mit auf den Weg gibt, wird das nicht refinanzieren können. Und es muss Nachhaltigkeit, kann nicht das Sahnehäubchen einfach sein, so für, machen wir mal ein bisschen Nachhaltigkeit, sondern die Frage ist, wie kriege ich das in die Linie? Wie kriege ich das wirklich dann auch in den Alltag hinein? Und da wird es drauf ankommen, ob wir den Raum haben, dass es wirklich eine Pflichtaufgabe ist. Und aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil es gab jetzt schon die erste Initiative Fair Trade Towns für ein Lieferkettengesetz. Und ich glaube, diese lokalen Bündnisse, also je stärker die Kommunen sich ihrer Rolle bewusst werden und auch selbstbewusster auftreten und nicht nur sagen, wir entscheiden hier den Kanaldeckel rechts oder links rum, sondern wir entscheiden hier, ob unsere Welt eine Zukunft hat oder nicht, desto stärker werden sich Kommunen einfach engagieren, verbünden und nach vorne gehen.
Ja, wie sieht das, also vielleicht einfach da die Frage konkret, sehen Sie irgendwie, Herr Wilhelmi, da Punkte, die jetzt eben weniger kommen, gerade wie Städtepartnerschaften oder vielleicht kriegen Sie das vielleicht jetzt schon mit, dass es weniger neue Städtepartnerschaften gibt oder liegt das vielleicht jetzt nur daran, dass man im Moment halt wirklich alle Hände voll zu tun hat, um die akuten Themen der Pandemie irgendwie zu machen und sich dann aber danach wieder darum kümmern kann und will?
Also erfreulicherweise ist es nicht so, sondern wir hatten gerade Ende letzten Jahres noch zwei neue Runden zu Partnerschaftsprojekten gestartet. Da war der Zuspruch ungebrochen, also da ist auch keiner abgesprungen. Da ging es um Klimapartnerschaften, da ging es um Nachhaltigkeitspartnerschaften. Da glaube ich, und das ist eben noch ein Stück weit Ausdruck dessen, was Frau Stang sagte, die Kommunen und viele Kommunen, sehr viele haben verstanden, dass es jetzt gar nicht darum geht, kann man nicht mehr das leisten oder nicht, sondern es geht eher darum, kann ich es mir leisten, das nicht zu machen? Und das ist, glaube ich, eher die entscheidende Frage. Und bei vielen Angeboten, etwa bei dieser strategischen Nachhaltigkeitsberatung, erleben wir einen regelrechten Zulauf von Kommunen. Also jetzt Baden-Württemberg starten wir gerade. Wir haben doppelt so viele Interessenten, als wir in der ersten Phase bedienen können, weil ich glaube, in vielen Kommunen ist es eben angekommen, dass sie sich Thema Resilienz, resiliente Städte entsprechend aufstellen müssen. Und auch die nächste Krise wird ja möglicherweise kommen. Und da wird es ja dann wieder darauf ankommen, genau wie jetzt, wer gut aufgestellt in eine schwierige Situation reingeht, wird auch besser rauskommen in der Regel. Und das andere, das darf man nicht vergessen, ich will nicht diese Vergleiche zu Corona überstrapazieren, aber es ist möglicherweise ein Stück weit, zeigt es ja wie im Zeitraffer. Wir haben jetzt einen hohen Entscheidungsdruck, das merken wir. Ne? Sobald man da die falsche Entscheidung trifft, gehen die Zahlen wieder nach oben und es fällt einem auf die Füße. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Zeit, um diese ganzen die Klimaziele und um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Also alle Experten sagen, die nächsten noch nicht mal mehr 10 Jahre, sondern die nächsten 9 Jahre sind entscheidend bis Ende 2030. Das ist jetzt vielleicht 4-5 Mal so lang, wie wir momentan mit Corona zu tun haben werden. Aber es sind auch riesige, komplexe Aufgaben. Da gibt es nicht wirklich Zeit zu verschenken, sondern wir müssten eigentlich mit derselben Not- oder Krisenmodus auch an die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit ran. Mhm.
Ja, und den Klimawandel werden wir nicht wegimpfen können. Und da hilft auch kein Social Distancing oder irgendwelche Geschäfte zu schließen. Das hilft nicht. Also
Masken bringen da nicht so sonderlich viel. Das ist richtig.
Leider nicht.
Aber das ist ja, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube nicht nur, dass man die richtigen Entscheidungen treffen muss, vor allem muss man sie schnell treffen. Und das ist ja dann halt auch eine Parallele zu Corona, weil wenn wir was aus der Pandemie gelernt haben, ist, immer wenn wir noch mal 2 Wochen abgewartet haben, bis irgendwelche Ministerpräsidenten sich gesammelt hatten oder bis irgendwo man sich nochmal neue Kommunikationsstrategien überlegt hatte. Die 2 Wochen haben wir immer in den Zahlen gesehen. Und das ist beim Klimawandel wahrscheinlich ganz exakt genauso, dass wenn wir uns jetzt nochmal 2 Jahre überlegen, was wir machen, dann werden wir das zum Schluss auch in den Zahlen sehen. Aber das sind dann die Temperaturen und die Niederschlagsmengen und was es alles noch gibt. Also insofern dann natürlich klar, es ist wichtig, aber also ich habe mir immer noch ein bisschen Bedenken, dass dann doch noch auf der langen Bank irgendwie liegt, weil auch immer noch so es gab einmal einen Bundeskanzler, der hat solche Sachen Gedöns genannt und ich glaube, damit hat er vielen Sachen keinen Gefallen getan. Und aber das hängt immer noch so ein bisschen wie Pech an den Schuhen. Und ich glaube, das ist noch ein langer Weg, den man da gehen muss, damit man dann weiß, dass das eben doch eine sehr, sehr zentrale Aufgabe ist. Und da gehört natürlich Entwicklungszusammenarbeit genauso zu wie viele andere Felder.
Aber man darf es auch sagen, also er hat ja aber auch Heidi Wieczorek-Zoll zugelassen, die, glaube ich, ich weiß nicht, ob die beiden jemals wirklich Freunde geworden sind, aber immerhin, glaube ich, hat er auch ihr den Raum gelassen, glaube ich, einen wirklich Meilenstein einfach zu setzen.
Das ist richtig. Vielleicht als Abschluss, wenn wir jetzt sozusagen schon auf der Ministerebene uns bewegen, einer der größten Befürworter und Förderer, der aktuelle Minister Müller, hat ja angekündigt aufzuhören. Macht das was für die zukünftige Arbeit von Engagement Global und der Servicestelle? Oder sind Sie da zuversichtlich, dass das einfach das Thema so wichtig ist, dass egal wer kommt, muss er das genauso engagiert und genauso in dieser Breite auch weiterführen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, ich weiß. Deswegen, die habe ich mir extra zum Abschluss aufgehoben.
Das ist sehr freundlich. Nein. Natürlich wird das was machen, weil ich denke, Personen machen immer einen Unterschied, auch in der Politik gerade. Ob es jetzt in welche Richtung ist, ist ja ganz unbenommen davon. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Minister Müller gerade das kommunale Thema sehr in den Vordergrund seiner Aktivitäten gerückt hat und es auch sehr unterstützt hat. Aber auch die Zivilgesellschaftenförderprogramme ja massiv ausgebaut wurden. Also genau das, worüber wir gerade gesprochen hatten, zu erkennen, wie muss man Entwicklungspolitik in der Breite der Gesellschaft verankern und auch in den Kommunen. Das ist in der letzten Legislatur sicherlich sehr, sehr stark gewesen. Ich bin da aber relativ entspannt, ehrlich gesagt, weil Frau Stang hat es erwähnt, wir wurden gegründet von Frau Wieczorek-Zoll damals, SPD-Ministerin, als SKW. Wir hatten Herrn Niebel, der hat ein eigenes Gesetz, einen eigenen Titel im Bundeshaushalt eingeführt zur Förderung des kommunalen Engagements. Würde jetzt auch nicht unbedingt jeder denken, Herr Müller hat das mit unheimlich viel Werfe die letzten zwei Legislaturperioden unterstützt, gar keine Frage. Aber ich glaube, es hängt auch sehr stark damit zusammen, dass gerade dieses kommunale Thema und der besondere Beitrag, den Kommunen leisten können, wirklich auch in der Politik sehr zentral angekommen ist. Also im Entwicklungsministerium, auch im Deutschen Bundestag. Ich glaube, es gibt wenige Abgeordnete, die nicht wissen, was bei ihnen im Wahlkreis alles auch entwicklungspolitisch passiert und dass die Kommunen da einen zentralen Beitrag leisten. Von daher sind wir da ganz optimistisch, ehrlich gesagt.
Es liegt ja auch an uns. Also es liegt ja an den Kommunen. Also dann diese Leistung einzufordern.
Gut, und die bleiben ja auf jeden Fall, egal wie die Bundestagswahl ausgeht. Insofern ist das ja dann auch ein schönes Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für das interessante Gespräch. Wir werden auf jeden Fall im Text zu dem Podcast auch noch einige wichtige, spannende Links zur SKEW haben, zu verschiedenen Aktionen, zur Hauptstadt des fairen Handels, zur Bundeskonferenz, die im Juni? Im
14. bis 16. Juni.
Genau, stattfindet, auch sehr zu empfehlen und auch andere Punkte und sicherlich auch noch zu Rhein-Main-Fair. Was da alles passiert. Und da kann man dann nochmal sich intensiv das anschauen. Jetzt konnten wir es nur anreißen, auch wenn wir doch jetzt wahrscheinlich einen der längeren Podcasts in der Serie dann halt aufgenommen haben. Aber das Thema gibt es ja auf jeden Fall her. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Dankeschön.
Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wenn ja, dann sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr die Podcast-Reihe abonniert. In der nächsten Woche geht's dann weiter. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.